Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Nichte eines Pfarrers heiratet endlich, nachdem sie viele verschiedene Bekanntschaften hinter sich hat. Bis zum Schluss war sie unschlüssig, ob dieser jetzt der Richtige ist. Ihr Pfarronkel will ihr Mut machen und schreibt ihr eine Glückwunschkarte. Als Bibelspruch hat er sich den schönen Vers aus dem ersten Johannesbrief ausgewählt: Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. So steht es beim ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Weil er seine Nichte aber auch zum Bibellesen animieren will, vermerkt er auf der Karte nur die Bibelstelle, ohne den Satz zu zitieren. Dabei unterläuft ihm ein kleines Versehen. Er vergisst die 1 vor dieser Bibelstelle, 1 Johannes 4,18, und schreibt also nur Johannes 4,18. Die Nichte bekommt das Schreiben und neugierig sucht sie nach der Bibelstelle, die ihr Onkel für sie ausgewählt hat. Sie schlägt also Johannes 4,18 auf und liest dort, Sie können es selber lesen, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Soll wirklich so passiert sein. Ich habe diesen Witz oder diese Anekdote selber mal von einem gehört. Und ich würde mal sagen, auch Jesus selbst ist ziemlich frech in diesem Evangelium. Er sagt ihr knallhart ins Gesicht ihr ganzes Leben, was da alles schiefgegangen ist. Immerhin konnte später sogar die Samariterin selbst mit dieser Erfahrung, dieser Wahrheit, die ihr Jesus ins Gesicht gesagt hat, geradezu auf Mission gehen. Das ganze Dorf Sychar wusste um ihr etwas lockeres Leben und war beeindruckt, als sie hörten, dass Jesus dieses Leben ihr mehr oder weniger aufgedeckt hat, ins Gesicht gesagt hat. Worum geht es in dieser doch faszinierenden Bibelstelle, die schon eine große, tiefe Wahrheit in sich birgt? Das ist zunächst eben diese Wahrheit, diese Sünde dieser Frau. Jesus sagt zu ihr als erstes: Gib mir zu trinken. Natürlich kann man das wörtlich verstehen, so hat die Frau es ja auch zuerst aufgefasst. Er hat kein Schöpfgefäß, er ist durstig von der Reise und bittet sie um einen Schluck Wasser. Aber schon im Verlauf des Evangeliums selbst wird deutlich, es geht Jesus nicht um ein Tröpfchen Wasser, einen Schluck Wasser. Es geht ihr tatsächlich um etwas Tieferes. Gib mir zu trinken heißt, gib mir das, was in deinem Leben schiefgegangen ist. Es erinnert nämlich auch im Johannesevangelium besonders an eine andere Stelle, wo Jesus sagt, mich dürstet. Erkennt sie, es ist am Kreuz, als Jesus diesen Satz ausspricht und dann die Soldaten ihm auf einen Speer einen Schwamm stecken, der in Essig getaucht war, und ihm diesen dann reichen. Ihn dürstet nach dem Essig deines Lebens. Auch symbolisch hat man es in der Kirche immer so verstanden. Ihn dürstet nach unserer Sünde. Ihn dürstet nach dem, was in unserem Leben schiefgegangen ist. Die erste Voraussetzung, damit Jesus diese Frau quasi zu seiner Jüngerin machen kann, ist, dass er sie einlädt, ihm alles zu geben, was in ihrem Leben kaputt gegangen ist, zerbrochen war. Es hat mit Jesus selbst zu tun. Jesus hat alles. Er braucht eigentlich gar nichts. Gerade auch in diesem Evangelium zeigt er deutlich, dass er letztlich eben nicht einmal den Schluck Wasser gebraucht hätte. Die Jünger wundern sich, als sie ihm etwas zum Essen bringen, hat er keinen Hunger. Das Einzige, was Jesus nicht hat, ist unsere Sünde, die Sünde selbst. Er ist ohne Sünde. Deswegen hungert ihn, dürstet ihn nach unserer Sünde. Er kommt ja in die Welt, um uns Menschen von unseren Sünden zu erlösen. Das hat auch besonders vorher Paulus im Römerbrief uns in Erinnerung gerufen. Ihr könnt euch an diesen Satz noch erinnern, war auch angeschrieben: Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, weil er eben unsere Sünde wegnehmen will aus dieser Welt. Auch ganz persönlich aus dem Leben eines Einzelnen, wie jetzt hier bei der Frau am Jakobsbrunnen. Gib mir zu trinken, gib mir deine Sünde, deine ganze zerbrochene Lebenswirklichkeit. Nun, die Frau spürt, dass es um etwas anderes geht und bittet jetzt ihrerseits um das, was er ihr zu geben hat. Jetzt sagt sie, nur wenige Verse hinter der Einladung Jesu, gib mir zu trinken, gib mir dieses Wasser. Wenn ich alles, was in meinem Leben schlecht ist und schwach ist, ihm gebe, dann erhalte ich etwas dafür. In diesem Evangelium geht es ganz besonders um den Heiligen Geist. Das Wasser, das Jesus gibt, ist das Wasser des Heiligen Geistes. Hat auch mit der Taufe zu tun. Er spricht gerne vom lebendigen Wasser. Das ist in der biblischen Sprache ein doppeldeutiger Begriff. Man hat als lebendiges Wasser nur zunächst einmal eben Trinkwasser verstanden. Also Wasser, von dem der Mensch leben kann. Und eben dann im Übertragenen das auch gebraucht, dass eben von Gott her dieses lebendige Wasser kommt, das Leben kommt. Jesus gibt dieser Frau, bietet ihr an, dass er ihr jetzt anstelle der Sünde seinen Geist gibt. Nicht mehr ihr sündiges Denken soll über sie herrschen, sondern sein göttliches Denken, sein göttlicher Geist soll sich jetzt in ihr auswirken. Das ist auch gemeint mit diesem Satz: Der Vater wünscht sich Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Wahrheit ist klar, das ist die Demut zu erkennen, dass ich als Mensch schwach bin, sündig bin und ich ihm diese Sünde gebe. Das ist auch für uns, wenn wir in die eucharistische Anbetung gehen, eigentlich immer der erste Akt, auch in der Messe. Deswegen zu Beginn des Schuldbekenntnisses. Wir bringen immer unseren Scherbenhaufen erst einmal zu Jesus hin. Und er möchte das auch. Ja, er wartet sogar geradezu darauf, dass wir bei ihm abladen und alles hinbringen, was in unserem Leben schwer ist. Und dann empfange ich die Liebe Gottes. Wir haben es auch im Römerbrief heute gehört. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Geist, der euch gegeben ist. Ich lasse mich dann in der Anbetung von Gott lieben. Und aus dieser Liebe heraus wird mein Leben neu, verändert es sich, wird es geheilt. Und Das sehen wir jetzt sehr schön an der Samariterin. Es ist wirklich ein faszinierendes Evangelium. Sofort, nachdem sie diesen Geist Gottes in sich empfangen hat, springt sie auf geradezu und rennt in ihr Heimatdorf nach Sychar hinein und erzählt ihren Mitbewohnern von Jesus, den sie bereits als den Messias erkannt hat, weil er sich ihr geoffenbart hat. Und nicht nur springt sie hinein, sie bringt sie gleich mit und führt ganz viele zu Jesus hin, damit auch sie glauben. Das Wasser, das ich geben werde, wird zur sprudelnden Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Es ist ganz entscheidend für uns als Glaubende, dass wir diese unsere Urberufung erkennen. Der Herr nimmt uns die Sünde, er gibt uns den Geist, damit wir ihn oder aus der Kraft des Geistes heraus an die Menschen unserer Umwelt weitergeben oder zu ihnen gehen, um sie zu Jesus zu bringen. Wir haben eben alle durch den Geist eine missionarische Berufung, einen missionarischen Auftrag. Und ich glaube, es ist auch ein enger Zusammenhang. Der Geist Gottes wird sich in meinem Leben nur in dem Maße auswirken, also ich werde nur in dem Maße begeistert sein von Gott, indem ich auch bereit bin, den Geist Gottes anderen weiterzugeben, andere von Jesus zu erzählen, andere zu Jesus hinzuführen. Das ist auch ein wesentliches Element der Zukunft unserer Pfarrgemeinden. Wir stehen in unserer kirchlichen Entwicklung vor der entscheidenden Frage, ob die Gemeinden es schaffen, missionarisch zu werden oder ob sie dabei bleiben, nur versorgt zu werden. Eine missionarische Gemeinde ist eine begeisterte Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, weil sie das lebendige Wasser in sich trägt. Eine andere Gemeinde ist eine sterbende Gemeinde, weil sie das lebendige Wasser nicht in sich zum Wirken bringt. Ich glaube, das wird auch wirklich konkret sich so auswirken. Gemeinden, die es schaffen, heute sich missionarisch ausbilden zu lassen, sich prägen zu lassen, werden auch morgen noch existieren, die anderen nicht. Wir werden in den nächsten 20 Jahren ein großes Gemeindensterben, Pfarreiensterben in unserer Umgebung erleben, hoffentlich auch ein Weiterleben von lebendigen Gemeinden. Und es ist unsere Verantwortung, heute zu lernen, wie das geht, missionarisch zu wirken, wie es diese Frau uns im Evangelium vormacht. Das ist auch der Grund, warum wir uns in unserer Gemeinde bemühen um Alpha-Kurse. Gerade jetzt heute ist unser Diakon mit einigen Jugendlichen auf dem Alpha-Wochenende in Memhölz. Wir haben am vergangenen Dienstag mit unserem dritten Alpha-Kurs begonnen. Ich darf Sie immer wieder einladen, öffnen Sie sich für diese Wege. Das ist zukunftsentscheidend für die Pfarrgemeinden. Es sind keine irgendwelchen Spielchen, die wir da nur machen oder irgendwelche Lieblingsdinge vom Pfarrer, denen man halt irgendwo Raum geben. Nein, es geht um die Frage, werden wir in der Zukunft noch Pfarrgemeinde sein? Wird es uns noch geben? Werden wir fähig sein, neue Menschen wie diese Frau damals an Jesus heranzuführen? Oder werden wir sterben? Der Einstieg war die Wahrheit. Auch diese harte Wahrheit. Jetzt ist Fastenzeit. Wir können wunderbar in diesen Tagen wieder die nüchterne Wahrheit unseres Lebens zu Jesus bringen. Gerade auch im Sakrament der Beichte. Der Herr lädt uns ein, ehrlich einfach vor ihn zu treten, damit er uns mit seinem Geist ausrüsten kann, dem lebendigen Wasser, damit wir fruchtbar werden und die Kirche wieder wachsen kann.